Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
Und hier ist er, der zweite Liga-Podcast. Heute mit bester Laune ist meine Wenigkeit dabei, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen den lieben Muri. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch an Domi, Alter. Was ist los hier?
Oh, schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Schön, eure Gesichter zu sehen.
Ein Träumchen, dass wir uns hier versammelt haben. Gemischte Gefühle heute wieder im Podcast, aber bevor wir zu den gemischten Gefühlen kommen, bleiben wir erstmal ganz nüchtern bei den Ergebnissen und die präsentieren wir drei euch jetzt zusammen. Ich habe die Ehre anzufangen mit dem Freitagabendspiel Düsseldorf gegen den Hamburger SV 2:0.
Am Freitagabend trennten sich zudem auch Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock mit 0:1.
Wir gehen in die Samstagskonferenz und ja, da gab es ein packendes Spiel mit Schalke 04 und Paderborn, die trennten sich mit 3:3.
Ebenfalls konnten wir ein spannendes Spiel sehen in Kiel, wo sie zu Hause ungeschlagen bleiben konnten und 1:0 gewannen.
Wenn wir schon bei den packenden Spielen sind, nehmen wir auch Wien-Wiesbaden gegen Hannover 96 mit 1:1.
Was wäre der Samstag ohne ein Topspiel? Und zwar Magdeburg gegen Nürnberg. Nürnberg setzt sich durch mit einem 1:0-Sieg.
Der Sonntag war da keinesfalls ein Ruhetag. St. Pauli festigte den ersten Tabellenplatz und siegte daheim am Millerntor mit 2:0.
Steht Abstiegskampf drin, drauf ist Abstiegskampf drin. Kaiserslautern gegen Osnabrück 3:2.
Und das letzte Spiel, Kräuter Fürth gegen Elversberg. Sehr, sehr spannendes Ergebnis, 4:1 für die Elversberger.
Ja, und da können wir auch eigentlich direkt bei Elversberg bleiben, denn da hat ein Spieler eine besonders gute Leistung gebracht und da haben wir das Novum aus letzter Woche direkt wiederholt und haben den MVP einfach undemokratisch entschieden und unser
Spieltags-MVP, der Spieler des Spieltags,
ist Paul Stock geworden mit einer Wahnsinnsleistung. 3 Tore, eine Vorlage, an allen 4 Toren beteiligt gewesen. 7 Schüsse hat er gemacht, davon sind 5 aufs Tor gegangen und zusätzlich hat er auch noch 2 Großchancen herausgespielt. Also eine Wahnsinnsleistung. Man könnte ja fast sagen, Paul Stock 4, Kräuter Fürth 1. Aber ganz so ist es ja doch nicht. Dennoch ist er in dem Spiel auf jeden Fall herausgestochen.
Wahnsinnsleistung. Auch bei Kickbase gab es, glaube ich, sowas noch nicht, dass ein Spieler über 500 Punkte gesammelt hat, ne? Das war ja auch Wahnsinn.
Und direkt in der ersten Liga.
Zumindest in Liga 2.
Ja. Ah ja, gut, aber wo es einen MVP gibt, da gibt es auch einen.
Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
Und diese Ehre konnte sich Karl Klaus sichern. Und zwar ja, mit seiner weißen Weste und 5 Paraden, ja, wo 3 davon auch innerhalb des Strafraums waren, konnte er sich natürlich auszeichnen und unser Fels in der Brandung werden. Also wirklich, er hat richtig geil gespielt und seine Mannschaft am Leben gehalten, mehrmals. Und ja, also absolut verdient, meiner Meinung nach.
Ja, da haben wir wieder 2 großartige Trophäen verliehen. Haben uns auch über das Trophäenfeedback von letzter Woche gefreut. Der gute Herr Vukotic von Wien Wiesbaden hat uns daraufhin geschrieben. Hat uns natürlich auch gefreut, dass dann doch ein Teilnehmer der zweiten Liga, ein effektiver Teilnehmer der zweiten Liga, das so mitbekommen hat. Und ja, mal schauen, was daraus noch wird aus dem ganzen Spaß. Aber auf jeden Fall gönnt sich heute wieder 2 Leute über eine Auszeichnung freuen, die es absolut verdient haben. Und ja, jetzt sind wir in der zweiten Liga. Jetzt können wir auch im Spieltag eigentlich direkt einsteigen. Wenn da nicht noch eine ganz andere wichtige Kategorie wäre mit dem schönsten Intro, das wir haben. Und das ist unser
Newsflash. Das Neueste aus der zweiten Bundesliga.
Und da möchte ich direkt reinstarten. Es gibt gute Meldungen aus Hamburg und zwar vom St. Pauli. Wir haben letzte Woche drüber geredet, der Arne und ich haben noch gemunkelt, böses Erwachen in der ersten Liga. Bei Hartl bleibt es weiterhin ungeklärt, aber Hützler hat verlängert bei St. Pauli. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen. Man hat in den Interviews, finde ich, beim Hertha-Spiel rausgehört, ja, dass es zwar von beiden Seiten so gewollt ist, so gemocht ist, aber auch realistisch, glaube ich, im Hinterkopf hat, dass der Trainermarkt in der Bundesliga verrückt sein wird in dem nächsten Jahr. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall davon aus, dass er mit in die erste Liga geht. Ich gehe auch von der ersten Liga jetzt aus, aber davon, ja, darüber reden wir gleich bestimmt noch. Und ja, hoffe einfach, dass wir uns in der ersten Liga dann gut halten. Aber so erstmal jetzt für den Zeitpunkt kann man das natürlich absolut genießen. Und ja, das ist eine Top-News, die ich da euch präsentiert habe, Jungs.
Ja, Glückwunsch, Tom. Also da, glaube ich, hast du alle Grund zur Freude.
Definitiv.
Ja, ich denke, an der Stelle können wir auch mit weiteren News aus dem Norden weitermachen. Und zwar scheint Philipp Sander von Kiel zu einem Wechsel oder bei einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach zu stehen. Da wird wohl die Ausstiegsklausel gezogen, laut Sky. Natürlich ist da noch nichts offiziell, aber natürlich jetzt auch für Kiel im Aufstiegsrennen schon mal ein leichter Dämpfer, da den Kapitän zu verlieren und so einen wichtigen Stabilisator im Mittelfeld. Also finde ich absolut verrückt.
Ja, der hat sich festgespielt. Die Saison gehört absolut ihm. Er hat jetzt natürlich ein paar Verletzungsprobleme gehabt, kam aber direkt zurück. Und man merkt einfach, wie wichtig der Spieler ist für Kiel. Und das ist einfach der Kapitän. Und wenn dann so ein Spieler wegbricht für nächste Saison, ist es natürlich schwierig. Aber man hat ja gesehen, was Kiel alles auffangen konnte diese Saison. Und da bin ich mir sicher, dass sie da auf jeden Fall Lösungen finden werden, wenn sie aufsteigen sollten oder auch wenn sie noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielen werden. Aber es gibt ja auch noch weitere Gerüchte um Gladbach. Und zwar um folgende Zugänge: Tanaka, Düsseldorf und Hartl, St. Pauli. Da frage ich auch gleich mal den Tom. Ja, wie wäre es denn für dich, wenn jetzt zum Beispiel ein Hartl ja nächste Saison nicht mehr am Start ist und St. Pauli in der ersten Liga spielt? Das wäre ja meiner Meinung nach natürlich ein herber Verlust und ist irgendwo auch das Gesicht der Mannschaft.
Ja, darüber lässt sich A streiten, weil wir mit Irvine noch ein anderes Gesicht der Mannschaft haben oder mit Smith. Aber ja, mit Hartl ist auf jeden Fall der offensive Spielmacher, der das Ganze betreibt. Worüber ich aber eher eingehen möchte oder vorher eingehen möchte, ist Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise jetzt die Meldung, die da von Sky kam mit der Ausstiegsklausel. Ich war da schon sehr überrascht und mich würde es nicht wundern, wenn da in Kiel auch der ein oder andere überrascht war. Ich habe das jetzt nicht kommen sehen und man steckt da auch nicht intern drin natürlich, man sieht es nur von außen. Aber jetzt von außen betrachtet ist der Zeitpunkt sehr, sehr fraglich. Ich weiß nicht, ob das für irgendwen eine Win-Situation ist. Ich weiß nicht, ob Gladbach-Fans sich im, ja, jetzt doch unteren Tabellendrittel, die sich da zurechtfinden müssen und vielleicht noch Gefahr laufen, in den Abstiegskampf zu rutschen, auch wenn es Stand jetzt natürlich unrealistisch ist. Ja, lauter Gerüchte haben mit Zweitligaspielern. So muss man das auch sehen, wenn du in der ersten Liga bist. Ist nicht unbedingt, das haben wir jetzt auch gesehen, ob es Kovnatski war, ob es jetzt Muslia ist jetzt in der Anfangszeit.
Ja,
das ist nicht unbedingt leicht, sich da zu etablieren. Und Paccarada hat es bei Köln. Ja, gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das könnte noch gut werden. Aber auch da ist jetzt erstmal der Anlauf schwer. Und dann nur Transfers mit Zweitligaspielern, Tanaka, Hartl. Weiß ich nicht, ob ich da so glücklich drüber wäre. Und auch von Sander Seite aus, der ist Kapitän mit Kiel direkt im Aufstiegskampf. Die haben da jetzt sehr gute Chancen. Darüber reden wir auch gleich noch. Und dann jetzt der Zeitpunkt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gar kein Mitspracherecht. Und ich finde das schon sehr, sehr unglücklich. Also, von außen betrachtet, man ist da nicht involviert, man kennt die Hintergründe nicht, aber so betrachtet ist wirklich der Zeitpunkt, da wäre ich als Kiel-Fan schon angepisst. Das kann man eine Saison auch zu Ende spielen oder warten, wie es dann läuft, aber jetzt in der heißen Phase direkt da so Unruhe reinzubringen, nach so einem wichtigen Sieg, finde ich schwierig.
Ja, das ist immer das Ziel der Medien, ne? Also die wollen natürlich Unruhe reinbringen. Ist auch krass, wie so eine Nachricht natürlich an die Öffentlichkeit geraten kann.
Ja.
So schnell auch. Also das kam ja wirklich aus dem Nix. Damit hat ja keiner gerechnet. Klar, bei Hartl und Tanaka, das stand ja schon länger im Raum. Gerade bei Tanaka, das ist ja wirklich seit einem Jahr schon so gefühlt, dass sich das so hin und her zieht. Aber ja, also gerade nach so einem wichtigen Sieg, du sagst es, ist natürlich für die Fans und für die Mannschaft natürlich auch sehr, sehr verunsichernd. Und deswegen wird man halt auch dann, vielleicht auch ein paar Folgen dann sehen in den nächsten Spielen. Das kann natürlich vorkommen. Aber was ich nochmal, wegen dem Punkt Hartl, da will ich nochmal eine Sache sagen. Und zwar, wir haben ja nochmal, ich weiß nicht, schon länger her, wo wir eine Folge aufgenommen haben, Tom, nur wir beide, da haben wir über Irvines Ausfall gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, das wird auf jeden Fall natürlich, wie soll ich sagen, Folgen haben. Gab es da nicht, du meintest, dass Hartl der seltene Spielertyp ist und ich muss dir dann ja auch im Nachgang auch zusprechen. Das ist einfach so und für mich ist Hartl so das Gesicht der Mannschaft und da wird es spannend sein, welcher Spieler dann sozusagen diese Lücke schließt.
Ja,
aber ja, und auch zum Thema Hützel, da will ich auch noch nicht so ganz, da will ich auch nicht so ganz abschließen. Ich weiß nicht, ob jetzt so eine Verlängerung aussagt, ob er nächste Saison in der Bundesliga dann mit, also trotzdem weitermacht. Es ist im Endeffekt so, dass sie dann vielleicht mehr Geld verlangen können, weil die Ausstiegsklausel nicht da ist. Aber der Trainer wird weiterhin gefragt sein. Wenn jetzt irgendwo in Leverkusen der erste Stein rollt, ja, dann bedienen sie sich vielleicht in Stuttgart. Dann guckt Stuttgart nach St. Pauli. Also es kann aber schnell
Stuttgart
gehen.
Also ich glaube nicht, dass verlängert. So eine Nachricht. Also das glaube ich nicht. In Stuttgart hat Hoeneß erst verlängert.
Und es geht ganz schnell, du kennst es doch.
Ja, aber so ein Domino-Effekt kann ich mir nicht vorstellen bei den Aussagen, die jetzt schon so getätigt wurden. Also auch von Seiten Stuttgarts, von Dieter Hoeneß, von Bornemann, von St. Pauli. Das schließe ich aus. Aber wir sind da nicht auseinander. Gesicht der Mannschaft ist für mich auch nochmal was Irvine halt darstellt, auch als Kapitän und der so ein bisschen Aushängeschild für diesen, keine Ahnung, Reeperbahn-Lifestyle, wenn man jetzt das jetzt von außen so betrachtet, nicht in Hamburg wohnt. Aber natürlich Spielmacher ist und der seltene Spielertyp, das ist Hartl, das ist auch klar und der würde da auf jeden Fall fehlen, aber ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken drum, weil wir haben noch nicht Sommer. St. Pauli hat gerade die sehr, sehr gute Argumente, Hartl zum Verbleib zu bewegen. Es ist wunderbar, er passt wunderbar in die Mannschaft, er weiß, ob man Klappbach direkt zu Fuß fasst. Es gibt halt diese negativen Beispiele, die ich eben aufgezählt habe und deswegen würde ich da mal abwarten, auch die Situation Klappbach abwarten, wie das da weitergeht. Weiß ich auch nicht, wie Seoane, wie fest der da im Sattel sitzt nach der Ausbeute bisher in der Rückrunde und deswegen bleibe ich da mal noch ganz entspannt.
Ja gut, entspannt bleibt weiterhin auch St. Pauli mit 10 Punkten Abstand auf Nachbar HSV. Also das ist ja wirklich mal eine ordentliche Aussage, würde ich mal sagen. Stehen die beiden direkten Aufsteiger schon fest? Kann man das schon so sagen? Kiel und St. Pauli?
Ja, wir hatten also, eben.
Ja, Tommy, sorry, komm, Tom, mach. Darf nein, du nein, machen. Nein, nein. Nee, bitte. Erstmal vielleicht eine neutrale Stimme.
Also persönlich würde ich sagen, dass Pauli, wenn man jetzt nicht schon vor Wochen gesagt hat, dass Pauli eigentlich relativ sicher aufsteigt, dann wird mir wahrscheinlich jetzt der Meinung sein, dass 5 Punkte Vorsprung auf Kiel da schon aussagekräftig sind und mir vielleicht sogar vor dem Derby gegen den HSV dann wirklich auch schon klipp und klar dann fest sagen kann, Pauli spielt nächstes Jahr in der ersten Liga. Bei Kiel hatten wir jetzt schon öfter das Thema, ob die nun reif genug sind, das weiterhin durchzuziehen. Ich finde, dass trotz Rückschlägen Kiel immer wieder zeigt, dass sie es können. Das Spiel gegen Karlsruhe, ich glaube, da haben viele Leute auch gesagt, oh Karlsruhe, die sind so gut in Form. Im Endeffekt hat Kiel das Spiel sogar zu null gewonnen, muss man sagen. Von daher, also ich persönlich sehe Kiel tatsächlich schon mit einem Bein in der Liga 1, auch wenn natürlich der HSV mit 5 Punkten Rückstand da noch ein Wörtchen mitzureden hat.
Ja, ich glaube, der HSV ist momentan auch jetzt nach dem Spiel gegen Düsseldorf war ja eigentlich jetzt auch so ein klares Zeichen, wo es hingeht mit dem 2:0. Da piekt man eher nicht nach oben, da guckt man eher, glaube ich, nach unten, dass man einen Relegationsplatz safet. Ich meine, gut, in der Theorie können 4 Mannschaften am nächsten Spieltag an Hamburg vorbeiziehen, in der Praxis wahrscheinlich eher 3. Ich bezweifle, dass es für 10:0 gewinnt und Hamburg zusätzlich verliert. Aber trotzdem denke ich, für den HSV jetzt auch mit dem Verlauf, mit der zweiten Niederlage unter Baumgart, will man da eher wieder Stabilität bekommen und weiß ich nicht, ob das da noch reicht, nochmal bei Kiel anzugreifen, jetzt auch trotz der Sander-Meldung. St. Pauli, glaube ich, jetzt habe ich jetzt auch ein sehr gutes Gefühl, das war auch einfach in der ersten Halbzeit überragend nach dem Schalke-Spiel, wie man da reagiert hat. Fand's krass, dass Dardai schon vor dem Spiel so gesagt hat, dass man nicht wie Schalke das machen wird und ins 1-gegen-1 gehen wird auf dem ganzen Spielfeld, sondern ja, die auf ihren Positionen da wirklich geblieben sind und funktioniert hat das überhaupt nicht. Bin mal gespannt, wenn jetzt eine Mannschaft kommt, die wirklich wieder das probiert wie Schalke zu machen, das zu kopieren mit dem 1-gegen-1, wie es dann weitergeht, aber ich kann mir bei keiner Entwicklung vorstellen, dass St. Pauli da noch einbricht. Also ich freue mich schon sehr, sehr auf den 34. Spieltag in Wiesbaden. wenn St. Pauli zu wehen kommt.
Ja, um auch nochmal meinen Senfbissen dazu zu geben, ich sag auch St. Pauli auf jeden Fall nicht mehr einzuholen, ganz klar. Ich lehne mich auch aus dem Fenster und sage, die werden als Meister aufsteigen.
Boah!
Das ist, ja, kann man einfach nicht drum rumkommen. Es ist einfach so.
Wer ist die Nummer 1 in Hamburg?
Bei Kiel,
wer ist die Nummer 1 in Hamburg?
Das nicht, aber bei Kiel, bin ich absolut gleicher Meinung wie Domi. Die sind einfach wirklich relativ stabil und die kommen immer wieder zurück, egal welche Rückschläge. Die sind wirklich eine Mannschaft, die jede Woche einfach nochmal wirklich bis zur letzten Minute kämpft. Und das hat man auch vorherige Woche gesehen gegen Hertha, wo die auch 2-0 hinten lagen, wenn ich mich nicht täusche. Und dann nochmal kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer gemacht haben, auch wenn der Elfmeter ein bisschen fragwürdig war. Trotzdem, die sind einfach eine Mannschaft, das ist ein eingeschworener Haufen. Und ich glaube auch, dass Kiel das irgendwie ja auch als Zweiter direkt schafft. Und für den HSV sehe ich maximal Platz 3. Also wirklich maximal Platz 3, weil es ist einfach so, das ist die Geschichte. So, man weiß ganz genau, Relegation gegen Köln. Ja, das kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen mit Baumgart. Oder gegen Mainz, Tom, das wünschst du dir.
Ja.
Du sagst ja, dass HSV dann den Respekt, deinen Respekt hat, wenn die gegen Mainz in der Relegation gewinnen sollten.
Das ist dann
ja
auf jeden Fall, habe ich mal viel mit dem HSV geschlossen.
Genau, dann hast du deinen persönlichen Frieden geschlossen. Aber ich glaube, einige HSV-Fans haben noch nicht ihren inneren Frieden gefunden nach dem Wochenende. Und ich glaube, die Hoffnung war noch nie so auf dem Boden, ja, wie jetzt. Also wirklich, das klar, okay, damals in der Bundesliga, ich nehme es jetzt mal weg, also ich nehme jetzt diese Zeiten komplett mal raus, sondern ich spreche jetzt wirklich von hier und heute. Ich glaube, die Hoffnung war noch nie so krass auf dem Boden wie jetzt. Also da will ich auch nächste Woche nochmal mit Arne nochmal intensiver drüber sprechen. Da machen wir vielleicht ein kleines Special am Ende der Folge, dass nicht jeder irgendwie sich gefühlt 30 Minuten lang HSV anhören muss. Deswegen machen wir auch gleich hier zu.
Oh.
Und ja, bin mal gespannt, was ihr sagt, so wer noch vielleicht große Chancen hat, was den Relegationsplatz betrifft. Weil es sind jetzt auch einige Mannschaften dazugekommen. Ich meine jetzt Nürnberg ist sogar auch sehr, sehr nah dran. Ja, das ist, hat man ja auch vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Und da würde ich euch gerne mal fragen, wen seht ihr da noch so mit am höchsten, was die Chancen betrifft?
Ja, ich glaube jetzt Nürnberg, das gegen Magdeburg war halt ein Duell von zwei Mittelfeldmannschaften. Was mich wirklich überrascht hat, ist Fürth, dass die gegen Elversberg so baden gehen. Gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich krass. Für mich waren die so mit der Favorit oder sind die auch immer noch mit der Favorit auf den Aufstieg? Ich meine, sind ja nur drei, also auf den Relegationsplatz, nicht auf den Aufstieg, sind ja nur 3 Punkte. Aber ja, Düsseldorf, ich habe einen Sieg schon letzte Woche im Podcast im Gefühl gehabt, dass dann doch so ein 2-0 Sieg dann doch war, habe ich nicht erwartet, dass wieder offensiv so wenig vom HSV kommt. Und trotzdem glaube ich, dass, ja, weiß ich nicht, das ist trotzdem so zu unkonstant, gerade auswärts, weiß ich nicht, ob Düsseldorf, denen da nicht die Puste ausgeht, wobei sie die beste Offensivmannschaft der Liga sind, das darf man auch nicht vergessen. Wenn das defensiv hält, De Weis hat sich jetzt auch im letzten Spiel was zugezogen, aber wenn das defensiv hält, dann haben die auf jeden Fall beste Chancen, aber mein Bauchgefühl sagt mir einfach irgendwie nicht, dass es so ist. Trotzdem würde ich die auf jeden Fall jetzt auch auf der Karte haben. Und Hannover und Paderborn, kann ja vielleicht Domi seinen Senf dazugeben, dann haben wir nicht nur so einen Monolog.
Ja, also mein Senf ist tatsächlich, dass sowohl Hannover, Paderborn als auch Fürth, um die noch mit ins Boot zu holen, für mich einfach nicht konstant genug sind. Und ich nicht glaube, dass die bis zum 34. Spieltag jetzt so konstant gut punkten werden, um Hamburg da nahe zu kommen. Ich sehe Düsseldorf wirklich als größte Konkurrenz, weil ich finde, dass Tune die auch Woche für Woche immer gut einstellt, wie jetzt zum Beispiel gegen Hamburg. Natürlich haben die Probleme in der Defensive, aber dafür haben sie vorne beispielsweise einen Zollis, der einfach der Zweitliga-Gott ist fast schon. also ich persönlich denke, dass der HSV und Fortuna Düsseldorf am Ende tatsächlich den dritten Platz unter sich ausmachen.
Boah, Düsseldorf-Köln wäre auch eine krasse Relegation.
Das wäre nice, ja.
Oder Muri?
Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja, ich gehe auch damit, also ich sage euch ehrlich, Düsseldorf, ich bin ja eh Sympathisant, das hat man wahrscheinlich rausgehört in den letzten, keine Ahnung, 25 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, die Saison. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die auf jeden Fall klar um Platz 3 mitspielen. Die haben es letzte Woche gezeigt, was sie drauf haben. Und ja, ihr sagt es schon, mit diesen defensiven Ausfällen haben die natürlich ja, sehr zu kämpfen, aber die fangen das irgendwie trotzdem auf. Und für mich spielen die von den allen, also restlichen Mannschaften, die irgendwie Chancen auf Platz 3 haben, den besten Fußball mit Karlsruhe zusammen, wenn die Defensive funktionieren sollte. Also Karlsruhe würde ich auch nicht so abschreiben, weil mir gefällt das, was die offensiv machen. Jetzt die letzten Wochen haben die sich auch defensiv auf jeden Fall verstärkt.
Gegen ja, Kiel war das auf jeden Fall eine Nummer. Karlsruhe einfach zweitbeste Mannschaft offensiv in der Liga. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Nee, ich auch nicht. Also das ist ja krass. 48 Tore, genau, sehe ich auch gerade. Und da würde ich mich auch nicht wundern, wenn die nochmal in die Spur finden. Die haben ja eigentlich in die Spur gefunden. Es war jetzt natürlich eine bittere Niederlage gegen Kiel. Hätten die gewonnen, wären es jetzt 3 Punkte mehr und Kiel wäre noch ein bisschen enger ran an den ganzen, ja, würde ich mal sagen, Verfolgern. Aber wie gesagt, Karlsruhe würde ich auch nicht unterschätzen und auch nicht abschreiben.
Ja, aber meinst du echt schon diese Saison? Ich glaube nicht.
Ja, wie gesagt, es geht ja nur um den 3. Platz
im Endeffekt. Ja, aber...
Und da, ja, aber du siehst ja jetzt in der Rückrunde, Karlsruhe ist mit die beste Mannschaft und das funktioniert. Also im Endeffekt, das funktioniert schon. Also die haben schon das Potenzial, Gegner wegzuklatschen. Also man hat es gesehen, gegen Fürth haben die 4-0 gewonnen, gegen Kaiserslautern haben die 4-0 gewonnen. Also es ist schon nicht ohne, was die spielen. Aber ob dieser Mix gesund genug ist zwischen Defensive und Offensive, weiß ich nicht. Das ist halt der Punkt. Aber ich würde die natürlich nicht abschreiben.
Okay, krass. Du siehst das Feld wirklich noch ein bisschen weiter, als ich es jetzt tue. Ich bin echt mal gespannt. Es kann wirklich echt eigentlich noch so viel passieren. Es sind wirklich nicht viele Punkte, die ganzen Mannschaften trennen. Würdest du hinter Karlsruhe dann einen Cut setzen oder kann da noch jemand eingreifen?
Nee, ich würd auch sagen, dass Nürnberg da, glaube ich, nichts zu sagen hat im Aufstiegsrennen. Also das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, um Gottes Willen. Die haben wirklich am Wochenende super gespielt, auch die Wochen davor haben sich langsam wieder stabilisiert.
Ja, aber kommt
ein bisschen drauf, ich sehe einfach Nürnberg da nicht.
Kommt ein bisschen drauf an, auch einfach, welche Form Usun hat.
Ja, der trägt die ja. Huckepack.
Komplett. Der kommt mit Rückenschmerzen
zu EM. Ist einfach so, das ist krass, ne? Der kommt mit sehr großen Rückenschmerzen zu EM, da hast du recht. Aber Hecking hat ja auch schon eigentlich bestätigt, dass der auf jeden Fall im Sommer gehen wird. Und ich glaube einfach nicht, dass Nürnberg das bis zum Ende schafft. Ja, Elversberg würde ich auch da rausnehmen. Hertha auch. Hertha viel zu unkonstant. Und das gefällt mir einfach nicht. Diese Matchpläne teilweise. Jetzt gegen St. Pauli. Das war wirklich taktisch ein kompletter Fehlgriff, würde ich mal sagen. Man sieht, dass es auch anders geht, wenn man jetzt Beispiel Schalke nimmt, die noch eine Woche davor gezeigt haben, wie man St. Pauli schlagen kann und Hertha komplett wirklich eine ganz andere Taktik fährt. Ja, also da sage ich auch, Hertha braucht noch eine Weile. Und deswegen, für mich, HSV, Düsseldorf, oh, ja, Karlsruhe, für die größten Favoriten auf Platz 3.
Crazy, das ist wirklich crazy.
Das ist auf jeden Fall ein Statement.
Hannover rausgelassen, ja. Paderborn rausgelassen, das ist ein Statement. Aber okay, ich kann die Begründung verstehen, ja. Offensiv gewinnt halt Spiele. Und um Titel geht's auch nicht mehr, deswegen ist die Defensive ja egal.
Richtig.
Naja, wunderbar. Aber jetzt sind wir ja nicht nur oben in der Tabellenregion. Dank Muri sind wir jetzt auch sogar ins Mittelfeld durchgegangen. Und da gehen wir doch mal direkt weiter in die gefährliche Zone. Und da würde ich ganz gern mal ganz unten anfangen und fragen, Klappe zu bei Osnabrück? Ja, ist schon vorbei? Klappe zu, Affe tot.
Safe.
Ja, Domi?
Ja, 7 Punkte ist schon, oder ja doch, 7 Punkte auf dem Relegationsplatz ist schon eine Nummer. Ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht schaffen werden, das noch aufzuholen. Auch wenn jetzt die letzten Wochen vielleicht ein wenig Mut gemacht hatten, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sorry.
Nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, das war jetzt der Genickbruch, gerade in der letzten Minute das Tor von Aachen noch. Was er übrigens super gemacht hat in der Bewegung auch von Tachi, die Vorlage. Das war eigentlich echt schwer, so im Rückwärtsgehen den Ball dann noch rechts in die andere Ecke zu schieben. Das kann nicht jeder. Also das war schon auch schöne Fußballkunst, das mit anzusehen, auch wenn es vielleicht nicht ganz athletisch aussah. Aber den muss man auch erstmal so machen. Aber um beim Thema zu bleiben, bei Osnabrück, Kuschinat hat es vor dem Spiel auch schon angesprochen, dass Osnabrück jetzt nicht unbedingt mit den Siegen gerechnet hat vom Spielverlauf her. Jetzt zum Beispiel gegen Hamburg und ja, die Spiele, die ihm davor eigentlich besser gefallen haben, obwohl die da nicht gepunktet hatten oder nicht so viel gepunktet hatten, Ich glaube aber dennoch, dass es unterm Strich konstant nicht reichen wird, um 7 Punkte noch aufzuholen. Also das halte ich auch für unrealistisch. Ich glaube, ja, Aché hat Osnabrück begraben, um das Ganze in Bild-Zeitungssprache auszudrücken.
Aber da ist ja, jetzt die Frage, also, oh, sorry, Muri, ich bin heute der ins Wort
Frage, Bruder, du musst die Frage stellen.
Ich denke, bei Osnabrück hatten wir alle dieselbe Meinung. Jetzt kommen wir zu auch noch einer gefährdeten Mannschaft, bei der es zwischenzeitlich deutlich besser aussah, und zwar Braunschweig, falls du jetzt nichts mehr zum Thema Osnabrück zu sagen hattest, lieber Muri.
Nee, Genickbruch, das war wirklich Aussage genug.
Auf jeden Fall ist die Frage, die sich mir stellt, ob bei Braunschweig allmählich der Trainereffekt verpufft ist oder ob das jetzt nur ein kleiner Ausrutscher war und die sich dann doch wieder fangen.
Da muss ich aber mal transparenzhalber reingrätschen und sagen, stellst du dir die Frage oder ein anonymer Fan namens Enra, der diese Frage gestellt hat?
Das ist eine gute Frage.
Eine sehr gute Frage, gell? Aber komm, warten wir lieber die Frage von...
Ja, hier, ey, an dieser Stelle können wir den auch mal grüßen.
Ja, liebe Grüße.
Arne, falls du es hörst.
Arne.
Liebe Grüße. Enra, sorry.
Wir freuen uns auf das HSV-Special nächste Woche. Am besten nehmt ihr Sonntagabend eigentlich auf, direkt nach dem HSV-Spiel eigentlich, je nachdem wie es ausgeht, seid ihr dann euphorisch oder nicht. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen.
Ja, 15.30 Uhr eigentlich aufnehmen Sonntag, oder?
Das wäre geil. Da ist die Wut noch am größten.
Oder in der Halbzeitpause. Ach nein, 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 ey, bitte, nicht den Teufel wieder an die Wand malen, auch wenn ja Domi das gerne macht als Lautern-Fan. Ich sag mal so, Braunschweig, ganz ehrlich, ich war so überzeugt und so überrascht und wirklich so, ich stand voll felsenfest dahinter, wie die Fußball gespielt haben, jetzt unter Scherning, aber was denen halt auch das Genick bricht, ist die Hinrunde, und das da kannst du machen, was du willst, du hast so viele Punkte verloren, wenn du jetzt nur die Rückrundentabelle nimmst, stehen die wirklich gut da, aber das Problem ist, es gibt eine Hin- und Rückrunde, du kennst dich als St. Pauli-Fan sehr, sehr gut aus, Tom, dieses Jahr nicht, aber ansonsten bist du da bestens informiert, deswegen. So, und das ist halt der Genickbruch bei Braunschweig. Und nichtsdestotrotz ist der Trainereffekt nicht verpufft, um Gottes Willen. Also die spielen klaren Fußball, die haben eine klare Linie. Und die letzten Spiele waren natürlich sehr, sehr unglücklich. Aber was mich halt dieses Wochenende geschockt hat, war halt die Heimniederlage gegen Rostock, gegen den direkten Konkurrenten. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, Jungs, ganz ehrlich.
Ja, also, Alter, das ist unglaublich hier, du.
Immer wir zwei hier.
Ich kling mich gleich aus. Du hast mich mit Enra eben komplett auseinandergenommen. Ich war...
Du bist immer noch am Tüfteln, wer das sein könnte.
Das System lahmgelegt. Unglaublich.
Der wollte anonym bleiben. Jetzt kommen wir schon wieder vom Thema zurück. Domi.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass es klar war, dass bei Rostock irgendwie nochmal ein kleines Lebenszeichen kommt. Aber ich finde, die Art und Weise, wie Braunschweig sich zu Hause verkauft hat in diesem Duell gegen Rostock, es war schon... Boah, also natürlich war jetzt kein absolut schlimmes Spiel, aber ich finde, in der Situation muss eine Mannschaft, besonders die so gut drauf ist eigentlich, die Wochen zuvor, da muss einfach mehr kommen. Also ich finde, Rostock hat das Spiel absolut verdient gewonnen. Keine Ahnung, also ich persönlich sehe bei Braunschweig da auf jeden Fall das Lichterloh am Brennen, natürlich, klar, vorletzter Platz, 4 Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Aber ja, also ich weiß nicht so recht. Ich denke, Relegationsplatz könnte da drinne sein, weil ich Rostock persönlich nicht so gut sehe. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Wie seht ihr das Ganze denn?
Ja, ich bin da nicht... Ja, vielleicht nicht ganz bei dir. Ich sehe Braunschweig nämlich klar auf dem Relegationsplatz, um ehrlich zu sein. Ich sehe trotzdem Rostocker Sieg. Braunschweig einfach den besseren Fußball jetzt unter Scherning, seit er da ist, als in Rostock. Und deswegen glaube ich, dass sich Braunschweig da auch durchsetzen wird. Ich glaube sogar, der Kampf um der Tanz eher, nicht der Kampf, man will das ja nicht, der Tanz um den Relegationsplatz herum, oben drüber, der wird interessant. Ich hoffe nicht, dass Magdeburg...
Ja, sag mal die Mannschaften, wen siehst du da alles? Ja, also wir haben ja gerade
über realistisch finde ich noch
Relegationsplatz nach oben.
Magdeburg, Wien, Schalke, Lautern, Rostock, Braunschweig. Das sehe ich noch realistisch, weil wir noch eben 9 Spieltage haben. Das sind noch 27 Punkte zu vergeben. Also da kann wirklich noch was passieren. Braunschweig mit 2 Siegen haben sie so viele Punkte wie Schalke, wenn es da einmal scheiße läuft. Jetzt nur als Beispiel. Und da bin ich eben mal gespannt und ich glaube einfach, oder vielleicht auch, weil ich mir wünsche, dass Schalke und Lautern nichts mit dem Relegationsplatz zu tun haben, wen auch nicht. Und ja, sehe dann, wenn ich dann die anderen Teams Magdeburg, Rostock und Braunschweig realistisch betrachte, Magdeburg vor Braunschweig und zu guter Letzt halt auf dem 17. Platz dann Rostock. Einfach wegen der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird.
Ja, es bleibt spannend. Also es kommt ja immer noch ein bisschen irgendwo aufs Restprogramm an. Wenn wir über das Restprogramm sprechen, Domi, ich habe dir heute bei WhatsApp ja, das Restprogramm von Lautern geschickt. Das hat es ja komplett in sich. Ja, jetzt als nächstes geht es gegen Hannover. Danach, wenn ich mich nicht täusche, spielt ihr zu Hause gegen Düsseldorf. Genau. Und dann anschließend in Hamburg. Also es sind ja wirklich 3 ja, Aspiranten auf dem Relegationsplatz in die Bundesliga. Und das werden natürlich auch sehr, sehr wichtige Wochen, weil wenn du in 3 Wochen jetzt, sage ich mal, relativ wenig punktest, können Rostock und Braunschweig schnell vorbeiziehen. Und vielleicht Schalke, Wiesbaden, Magdeburg auch ein bisschen Abstand, den Abstand vergrößern. Also das ist, gerade bei Lautern finde ich die nächsten 3 Spiele sehr, sehr interessant.
Ja, also du hattest mir, wir hatten ja noch über die nächsten 4 quasi geredet, weil nach dem Auswärtsspiel...
Fürth war auch noch dabei.
Genau, stimmt. Nach dem Auswärtsspiel in Hamburg spielt man dann auch noch in Fürth. Also es sind auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall 4 Bretter hintereinander, die da kommen. Ich persönlich denke aber, dass... also ich habe jetzt nicht so viel Angst, ich weiß nicht. Also diese Spiele, na klar, sind gute Mannschaften, aber Lautern präsentiert sich gegen gute Mannschaften in der Regel besser als gegen direkte Verfolger oder Mannschaften, die zum Beispiel auch hinten drinne stehen, wie Lautern zum Beispiel oder ein Rostock, Braunschweig, sowas in der Art. Von daher, ja, ich blicke der Zukunft gar nicht so negativ entgegen, ja. Besonders jetzt die nächsten 4 Spiele.
Zumal muss man an sich auch keinen Grund haben, weil wenn man an letzte Saison denkt, habt ihr, glaube ich, Hannover 2-mal besiegt. Diese Saison habt ihr auch, glaube ich, gegen Hannover gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. War ja ein packendes
ja,
Spiel.
Ja, 3-1.
War das unentschieden?
Nee, 3-1 gewonnen.
3-1, ja. Da gab es noch einen Elfmeter und so zum Schluss. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr packendes Spiel. Dann gegen Düsseldorf, da habt ihr noch eine Rechnung offen. Und in Hamburg sah ihr auch nicht schlecht aus letzte Saison. Also das sind ja keine Spiele, wo man keine Hoffnung haben sollte. Aber auf Papier ist es schon sehr schwieriges, ja, vor allem die nächsten 3 Spiele sind sehr, sehr schwer.
Ja, aber da hast du absolut recht.
Also zumal Lautern noch in der Position ist, wo man nach unten gucken kann, mit ganz locker vorbeiziehen sehe ich Braunschweig und Rostock da nicht. Braunschweig, das hat es bei denen genauso in sich, eigentlich wie bei Lautern, die spielen jetzt in Paderborn, dann spielen die daheim gegen Elversberg. Die haben auch jetzt gezeigt, dass die auswärts richtig Bock haben. Ja, und zu guter Letzt dann dürfen die noch nach Düsseldorf fahren, also auch 2 Aspiranten auf dem Relegationsplatz und halt Elversberg, die ja anscheinend auswärts auch nicht zu unterschätzen sind. Und Rostock spielt jetzt auch gegen Fürth, Relegationsaspirant, und hat dann am 28. Spieltag zwar klar gegen Wien eine gute Chance, daheim einen wichtigen Dreier zu holen, aber müssen davor halt nach Kiel. Also auch eine schwierige Ausgangslage, weiß man auch nicht, welche Verfassung die da ankommen. Also Ich bin guter Dinge, dass Lautern jetzt gerade das aktuell das beste Selbstbewusstsein hat, und traue denen da dann noch am ehesten noch eine gute Ausbeute zu, weil es eben bei den anderen 3 Mannschaften auch um was geht. Und ich finde dann eher, holt man da nochmal in 3 Spielen 3 Punkte, wenn man jetzt 3 Teams aus der Region hat, als jetzt gegen Elversberg, die locker, also jetzt noch nicht ganz locker befreit aufspielen können, aber auf jeden Fall nicht groß Gedanken an den Abstieg verschwenden werden im Alltag, und das ist bei den anderen Teams auf jeden Fall nicht so der Fall.
Ja, eins ist sicher, ich denke mal, wir drücken alle 3 Lautern besonders die Daumen, auch wegen Domi, ganz klar, und wegen der Tradition, aber ja, wir haben halt ein Riesenprivileg, Leute, muss ich ehrlich sagen, so, wir machen einen geilen Zweitliga-Podcast und wir reden nicht über die langweilige Bundesliga, wo schon der Aufstieg, oder nee, Aufstieg nicht, wo schon die Meisterschaft so gut, so ja, fast schon feststeht und die Absteiger genauso. Wir können wirklich Woche für Woche über die Abstiegszone und die Aufstiegszone reden, und wir werden nicht schlauer. Das ist halt das Geile, und deswegen muss man auch mal sagen, die Liga ist einfach der Wahnsinn, und wer was anderes behauptet, hat wirklich eine Schraube locker.
Das stimmt auf jeden Fall.
Jetzt ist meine Frage noch, Muri, da hatten wir auch vorhin drüber geredet, dass um das Thema jetzt abzuschließen. Letzter Spieltag Kaiserslautern gegen Braunschweig. Meint ihr beide, bis dahin ist das Rennen um den Abstieg schon entschieden, beziehungsweise vielleicht um den Relegationsplatz, oder könnte das dann nochmal der Kracher am letzten Spieltag sein?
Für den neutralen Fußballfan wünsche ich mir natürlich, dass es bis dahin noch nicht entschieden ist und dass das halt ein packendes Spiel ist. Aber ganz ehrlich, für dich und auch mein persönliches Interesse ist, dass Lautern bis dahin damit nichts zu tun haben wird, weil es einfach nicht dazu kommen sollte, fertig. Weil das ist ein Spiel, ja, und das sagt für mich nicht viel aus, sage ich mal. Wenn die 15 Mal gegeneinander spielen würden, was weiß ich, würde man vielleicht mehr lernen draus ziehen, aber es ist ein verficktes Spiel, und wenn du dann, keine Ahnung, in der 5 Minuten eine rote Karte siehst, dann ist es halt auch wirklich sehr, sehr schwer. Weißt du, was ich meine? Ich habe keinen Bock, dass es darauf hinausläuft.
Da kommt wieder Delfin hier draufgelegt.
Nee. Delfine gibt's bei uns nicht.
Nee, das können wir.
Alles uncut.
Kann man noch sagen. Wir bleiben real. Aber ja, du triffst auf jeden Fall einen Punkt damit. Ich weiß auch nicht, der neutrale Fußballfan. Ich glaube nicht nur, dass in unserer Region der Betzenberg ein Mythos ist. Ich glaube, klar, Braunschweig, wenn ich jetzt an die denke und an Historie, denke ich an diese Jägermeister-Trikots, das ist auch eine geile Sache, aber der Betzenberg ist, keine Ahnung, noch so ein Fußballmythos. Für mich möchte jetzt auch kein Braunschweig-Fan zu nahe treten. Ist auf jeden Fall auch eine absolute Traditionsmannschaft, aber keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in der Region sind, aber ich glaube auch für den neutralen Fußballfan, fiebert man da mit den Roten Teufeln mit, gerade wenn man dann die Stimmung auf dem Betzenberg kennt. Ich war jetzt zweimal da und ja, mich hat es auf jeden Fall gerade im Pokalspiel gegen Köln komplett mitgerissen. Und ja, deswegen hoffe ich einfach auch nicht, dass es so weit kommt, aber über den 34. Spieltag müssen wir jetzt noch nicht reden. Dafür ist die zweite Liga wirklich viel zu schnelllebig.
Ja, das stimmt. Wir sind auch ein bisschen parteiisch, ne, was Lautern betrifft. Gibt es hier nicht irgendjemanden unter uns, der 28 Black Abonnement hat und irgendwie Rostock-Fan ist?
Kann sich ja mal jemand melden. Ne?
Deswegen können wir da eigentlich leider nicht. Kann sich auf jeden Fall jemand melden. Special Guests sind immer willkommen. Bei guten Gastgeschenken auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wir haben jetzt über den Abstieg geredet. Wir haben jetzt über die Relegationsplätze geredet, über mögliche Aufsteiger. Lass uns nochmal kurz Bezug nehmen auf den 24. Spieltag, besonders auf zwei Spiele, und zwar Schalke gegen Paderborn. Da würde ich gerne mal anfangen. Jungs, ihr habt das Spiel gesehen? Habt ihr es komplett über die volle Distanz sehen können oder in der Konferenz?
Ich habe tatsächlich das Spiel nicht gucken können. Ich war schaffe, Häuschen baue und konnte es nur im Ticker verfolgen.
Ja, auf jeden Fall hat Schalke losgelegt wie die Feuerwehr, kann man sagen. Ging 2-0 in Führung. Dann kam der sehenswerte Anschlusstreffer von Aaron Zehnter. Der hat den wirklich geil genommen. Schönen Knick gehauen. Geiles Tor. Und dann kommt diese strittige Szene, was meiner Meinung nach das Spiel so ein bisschen in eine Richtung gekippt hat, die eigentlich gar nicht zu erwarten war. Und zwar in der 73. Minute, da gab es eine Aktion, ein Foul gegen Terodde im Strafraum. Meiner Meinung nach war es wirklich ein 100%iges Foulspiel an Terodde, und der hat diesen Elfmeter nicht bekommen. Das war wirklich in meinen Augen komplette Fehlentscheidung. Die sind da sogar noch zum VAR rausgegangen. Elfer wurde nicht gegeben. 5 Minuten später gab es einen Handelfmeter für Paderborn.
Ja.
Was auch berechtigt ist, aber das ist halt der Punkt. Du hättest da in dem Moment das 3-1 machen können. Ja, hättest vielleicht dann nur noch auf Konter gespielt, vielleicht 4-5-1 gemacht, weil die wirklich sehr, sehr gut drauf waren. Und in dem Moment fällt es 2-2. Und das Spiel kippt dann ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar pro Paderborn. Die machen dann noch kurz vor Schluss das 3-2. Und dann hat irgendwo die Gerechtigkeit gesiegt und Keke Topper hat noch den Ausgleichstreffer gemacht. Also das war wirklich für mich ein sehr, sehr packendes Spiel. Und ich verstehe nicht, wie man da keinen Elfmeter geben kann. Hat einer von euch die Szene gesehen?
Ja, im Nachgang mit den Highlights habe ich mir angeguckt. Ich bin da bei dir, ich hätte auch auf jeden Fall Elfmeter gepfiffen. Und Handelfmeter finde ich eh immer so dreckig. Nach Regelauslegung ist es zwar, also ist es Handelfmeter, aber trotzdem, ich würde mal die Szenen vergleichen. Für das eine gibt es dann so direkten Elfmeter und für das andere nach VAR sogar nicht. Das finde ich auf jeden Fall. Trotzdem späten Ausgleich, gefühlt noch für Schalke eigentlich 2 Punkte verloren.
Ja, definitiv. Und Paderborn einen Punkt gewonnen. Fast sogar 3 Punkte.
Ja.
Deswegen, das ist wirklich, Das ist ja wirklich so ein Diebstahl gewesen. Ich habe mich da sehr, sehr aufgeregt. Ich habe überhaupt keine Sympathie, also krassen Sympathien zu Schalke, um Gottes Willen. Also ich bin da nicht irgendwie parteiisch oder sowas, aber in dem Moment, ich schwör's dir, ich habe mich gefühlt wie so ein Schalke-Fan und ich bin dick ausgerastet auf der Couch, weil das war wirklich ungerecht und ich hasse sowas, wenn das einfach wirklich so komplett missachtet wird. Das, die hätten denen einfach mal so einen Punkt wegnehmen können oder ja, vielleicht auch am Ende des Tages, für mich hätten die mit 3 Punkten dieses Spielfeld verlassen müssen. Ganz klar. Und dann wäre die Tabellensituation vielleicht um Schalke ein bisschen ruhiger, ja, als dass sie jetzt ist. Die wären auf dem Tabellenplatz 12 vor Magdeburg, vor Wien und hätten vielleicht einen größeren Abstand zu Kaiserslautern, Rostock und Braunschweig. Aber ja, yeah, durch den Schiedsrichter dann im Endeffekt doch nicht, auch wenn noch 20 bis 30 Minuten zu spielen gewesen wären und für Paderborn noch alles drin gewesen wäre. Trotzdem war es in dem Moment für mich einfach wirklich richtig ekelhaft.
Die Frage ist halt, nach was das bemessen wird. Also ein Schiedsrichter trifft eine Entscheidung. Der Videoassistent greift ein, weil er der Meinung ist, es ist nicht die richtige Entscheidung. Und der Schiedsrichter bleibt trotzdem bei seiner Meinung. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe das genauso wie du, Muri. Ich sehe es genauso wie du, Tom. Das hätte einen Elfmeter geben müssen. Dann gibt es 3-1 und dann ist das Spiel gelaufen. Dann kontert Schalke nochmal und dann ist das Ding durch. Dann haben die absolut verdient 3 Punkte zu Hause gelassen, weil sie eine super Leistung gezeigt haben. Und so, natürlich kippt das Spiel dann, wenn du erst den Elfer nicht bekommst und dann kriegst du so einen wirklich unangenehmen Handelfmeter, der natürlich einer ist, aber also ich verstehe nicht, wieso dieses Ganze drumherum nicht hinterfragt wird. Wenn er rausgerufen wird, ist es falsch, dann muss die Entscheidung umgeändert werden. Ich weiß nicht, warum eine Person sich dann über diesen Videokeller setzen kann.
Ja, der will sich da zum Showman machen. Ich weiß es auch nicht, wie die. Manche haben dann, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht despektierlich sein, ich möchte jetzt jemanden angreifen oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die wirklich so. Also, dass die Spieler so Nebenrolle haben und dass der Schiedsrichter die Hauptrolle tragen möchte. So, weißt du, was ich meine? Die wollen wirklich so der Star der Geschichte sein. Ich check es einfach nicht. Und das regt mich einfach auf. Und es regt mich jetzt auch noch 2 Tage später auf, wenn wir den Podcast am Montag aufnehmen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also. Naja, okay, wir haben uns da, glaube ich, genug drüber aufgeregt. Das zweite Spiel, was ich nochmal im Detail ein bisschen ansprechen wollte, ist Lautern Osnabrück. Domi, du warst ja im Stadion. War bestimmt ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Wir haben komplett mit dir mitgefiebert. Ich habe nur das einzige Spiel geguckt, um ehrlich zu sein, weil ja, St. Pauli, Hertha, da ging es nur in eine Richtung. Und nach der roten Karte für Fürth hat Elversberg natürlich losgelegt wie die Feuerwehr. Deswegen war nur das eine Spiel sehr interessant und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das nur ein Spiel geguckt habe, um ehrlich zu sein. Ey, Lautern macht das 1:1, ja, ich weiß noch ganz genau, wie die Achte dieses Tor gemacht hat und wirklich 2-3 Minuten später kriegt ihr direkt wieder das 2:1 nach so einem dummen Gegentreffer, würde ich sagen. Wie war deine Gefühlslage zu diesem Moment? Das würde ich gerne wissen.
Also willst du nur die Gefühlslage zu diesem Moment wissen oder willst du sie
auch zu diesem Moment, ja, weil wir fragen ja noch, wir gehen nochmal weiter.
Also, es war einfach sowas von wie ein Schlag in den Magen, wenn du keine Luft bekommst, so war das, weißt du? Du bist euphorisch, hast das 1-1 gerade gemacht, denkst dir, okay, jetzt ist aber wirklich Zeit, jetzt geht's ab. Und dann kriegst du so ein Ei da reingelegt, unglaublich. Also mir ging es da wirklich in der Situation überhaupt nicht gut. Also diese ersten paar Sekunden nach dem Tor, wie als hätte mir jemand dem Brett vor den Kopf gehauen. Unglaublich. Weil auch wie dieses Tor fällt. Es ist nicht, dass du ein Tor kriegst, sondern wie dieses Tor fällt. Sorry,
fehlen mir die Worte. War es bei euch in der Kurve?
Nee, es war auf der gegenüberliegenden Seite.
Na gut.
Ja, da hast du ja eure Tore selber schön gesehen. Ja. Ne? Das ist top.
Das war.
Das ist natürlich geil.
In der Hinsicht war es auf jeden Fall gut. Ja, also.
Ja, was war denn 9 Minuten später, Tommy? Erzähl mal bitte, was war denn 9 Minuten später? Das kann doch echt nicht wahr sein, dass ausgerechnet Simakala den Ausgleichstreffer erzielt. Nicht nur irgendwie so ein normales Tor, sondern so ein asoziales Brett. Also wirklich, der wusste ja selber gar nicht, was abging in dem Moment. Der hat sich nicht gefreut, klar. Ex-Verein, kann man verstehen, aber ich wäre sowas von durchgedreht. Da wäre es mir, glaube ich, egal, wenn ich gegen, keine Ahnung, Verein von meinem Vater getroffen hätte. Ja? Also da wäre ich komplett durchgedreht. Das ist doch nicht mehr normal gewesen, dieses Tor. Also da will ich schon wissen, was bei dir abgegangen ist.
Ja, das sind so Geschichten, die der Fußball einfach schreibt. Simakala, der vorher keine Rolle bei Lautern gespielt hat, der sogar nicht im Kader war, wird eingewechselt und ey, was der sich in der Situation gedacht hat, krank, einfach mit dem schwachen Fuß, haut er dieses Ding vom 16er in die Maschen rein. Ich glaube, der hat wirklich seinen ganzen Frust in diesen Schuss reingepackt und das Ding da reingeknallt. Er selbst hat auch gesagt, dass er nicht jubeln konnte, zum einen Ex-Verein, aber er war einfach so überwältigt von diesem Druck, der abgefallen ist, dass er sogar in Tränen ausgebrochen ist auf dem Platz scheinbar. Freut mich wirklich sehr für den Jungen und also für mich Tor des Monats, also absolut.
Hoffentlich ist da noch ein Knoten jetzt mitgeplatzt. Wir haben den Transfer ja sehr gelobt und ist auch eine gute Aktie für uns, wenn wir uns da nicht irren.
Ja, und da will ich nur hinzufügen, dass ich tatsächlich glaube, dass Simakala nicht gespielt hat, weil er nicht gut ist, sondern weil Funkel einfach auf Spieler gesetzt hat oder Spieler setzen musste, die kein Experiment sind. Und das war in dem Falle Simakala halt eben nicht. Ich denke, dass er jetzt durch dieses Tor, aber auch durch diesen Einsatz, weil er hat die Ecke zum 1-1 rausgeholt, 2-2 selbst gemacht und das 3-2 quasi eingeleitet. Also das war meiner Meinung nach der Spieler des Spiels, unabhängig von Aches Doppelpack.
Ja klar, also nach seiner Einwechslung definitiv der mit dem meisten Impact. Du sagst es also, wie er das 3-2 eingeleitet hat, das war ja auch Wahnsinn. Sehr, sehr geiler Schnittstellenpass auf Tachi, der dann wirklich nochmal die Ruhe behält, nicht sinnlos rumflankt. Also wenn ich an Jatta denke in dem Moment, da habe ich schon den Ball über die Tribünen gesehen. Aber der legt den da wirklich sehr, sehr schlau in die Mitte auf Ache zurück. Und Tom, wie du gerade noch meine Vorbesprechung gesagt hast, also wir hatten uns da, oder war das ein Podcast?
Ich weiß es nicht mehr genau. Freund.
Das hat mir schon da, glaube ich, alle Beine gebrochen in dem Moment.
Ne, wahrscheinlich.
Ja, und Ache erweist sich mal wieder als die lautere Lebensversicherung. Einfach ein krasser, krasser Stürmer für Liga 2. Koshinat hat es als Wettbewerbsverzerrung sogar betitelt im Endeffekt.
Ja, das ist ein schönes Lob natürlich. Man gönnt es Ache auf jeden Fall sehr, aber auch mit unserer lauteren Brille, die du natürlich am meisten auf hast, Domi, aber ja, wenn man auf dem Betzenberg noch nicht war, wenn man das noch nicht miterlebt hat, dann kann man das, glaube ich, auch nicht verstehen, aber das ist einfach Fußballkultur pur, die da gelebt wird, und ja, wenn man als Fußballfan da hingeht, dann wird man da schon mitgezogen. Außer wenn man dann so einen Fanstand sieht, wo man sich einen Schal gönnen will, dann sieht man da Fanschal mit 1860 München, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, dann halt nicht. Gut, das Schöne ist,
unglücklich.
Lautern und Ache werden nächsten Spieltag wieder zuschlagen. Wer nicht zuschlagen wird, sind unsere gesperrten und verletzten Spieler. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich euch da mal updaten. Ich darf, ihr gebt mir das Zeichen. Seguin hat eine Gelbsperre von Schalke. Moritz Heyer hat ebenfalls eine Sperre, aber eine gelb-rote Karte bekommen. Haben wir noch nicht thematisiert. Kommt vielleicht nächste Woche im großen HSV-Special auch zum Thema. Der Verteidiger fehlt auf jeden Fall auch ein Spiel. Ansonsten fehlt auch noch Kenny von Hertha BSC mit einer Gelbsperre, genauso wie Dietz von Greuther Fürth. Jamere Burnic vom Karlsruher SC, Saljakas von St. Pauli und Ritter von Kaiserslautern fehlen auch alle mit einer Gelbsperre. Also in der Liga muss jeder Verein auf Leistungsträger verzichten. Saljakas, Kenny, Haya auf jeden Fall, alles Stammspieler, Seguin bei Schalke auch. Somi, wie sehr wird Ritter fehlen?
Ich hatte es zu Muri vorher schon gesagt, also privat natürlich. Ich finde es gut, dass er in Hannover fehlt. Ist zwar mit unser wichtigster Spieler momentan, aber für mich in diesem Spiel am ehesten zu verkraften als in den Wochen darauf. Also ich hoffe, dass Simakala einfach die 10er-Position übernehmen darf in dem Falle und sich da beweisen wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Wie es da läuft, vielleicht für Simakala ein gutes Omen. Bei St. Pauli glaube ich, dass Saljakas auf jeden Fall fehlen wird. Ich finde es stark, wie krass das Spiel jetzt auch ein bisschen mehr rechtslastig geworden ist durch den Abgang von Paccarada. Und ja, Saljakas, der einfach eine Wahnsinnssaison spielt, das kann ich nicht anders sagen. Den finde ich sehr, 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 sehr stark und über den wird kaum geredet. Kenny gefällt mir auch gut bei Hertha, auch eine harte Sperre. Und Greuther Fürth ist direkt doppelt dran, Dietz gesperrt und dann auch noch Wagner gelb-rot, nicht nur im letzten Spiel dann entscheidend quasi ausgefallen, sondern jetzt auch im nächsten Spiel fehlend. Finde ich auch schwierig, weil sich die Zentrale da mit Green auch gut eingespielt hatte, aber gut, ich bin gespannt, wie Greuther Fürth reagiert, weil sie müssen so langsam, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Auf jeden Fall, da hast du absolut recht. Außer den gesperrten Spielern gibt es natürlich auch noch ein paar Verletzte. Und zwar ist bei Düsseldorf Kwasi noch mit dazugekommen.
Und da haben in Tradition zu letzter Woche auch wieder technische Probleme zugeschlagen. Ich übernehme einfach mal von Domi, der uns an dieser Stelle wieder ohne einen Tschüss verlässt. Aber wir werden es ihm verzeihen. Ich bin eben nicht der einzige Mensch mit technischen Problemen. Beim Podcast hatte ich bisher einfach nur großes, großes Glück. Ja, wer kein Glück hatte, ist Kleine Bekel. Der hat Oberschenkelprobleme. Da ist noch fraglich, ob er fit werden wird. Und wer richtig Probleme jetzt bekommt in der Abwehr auf einmal, ist der Hamburger SV. Denn neben dem gesperrten Haier hat auch Katterbach Oberschenkelprobleme, genauso wie Muheim. Und ja, dadurch ist der HSV schwer gebeutelt. Wer kommt denn dann da zum Einsatz, lieber Muri? Das kannst du mir als Insider doch bestimmt verraten.
Ja, also Oliveira ist jetzt natürlich eine heiße Aktie, was die Linksverteidigerposition betrifft, auch wenn er jetzt schon länger raus war. Ich glaube, der war auch nicht im Kader die letzten Wochen. Wer aber auch eine Alternative sein könnte, ist vielleicht Mikkel Prosis, der die letzten Wochen auch leider ein bisschen angeschlagen war, aber jetzt fit zurückkommt. Also wird ein spannender Kampf zwischen der auf der Linksverteidigerposition zwischen Mikkel Prosis und ja, Oliveira, aber es kann natürlich auch ein ganz anderes Personal da spielen, deswegen wir bleiben gespannt und nehmen euch auf jeden Fall mit.
Glaubst du aber längerfristig,
wenn wir nächste Woche dann drüber sprechen?
Ja, aber glaubst du längerfristig hat wirklich einer von den beiden das Potenzial, sich da noch jetzt zum Zeitpunkt der Saison in die Mannschaft zu spielen? Baumgart ist jetzt auch schon 3 Spiele da.
Jetzt, auch wenn Muheim jetzt, sag ich mal, länger ausfallen sollte, ja. Oder wie meinst du das?
Ja, nee, auch generell so vom Spielerischen her. Ein Mikkel Prosis oder ein Oliveira jetzt im Aufstiegsrennen da reinwerfen.
Also ich finde Mikkel Prosis definitiv nicht schlecht.
Okay.
Also um Gottes Willen, ich fand seine Leistung eigentlich immer okay. Der hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und auch unter Walter nicht so oft die Chance bekommen, mal 3, 4, 5 Spiele am Stück zu spielen. Ich finde, der hat schon das Potenzial. Also nicht umsonst haben die für den Geld bezahlt und aus Frankreich geholt in so einem jungen Alter. Aber auch Oliveira finde ich top. Deswegen, also ich glaube nicht, dass einer von den beiden so einen krassen Leistungsunterschied jetzt zu Muheim und Katterbach aufbringt.
Okay, das finde ich interessant, weil sich das in der Spiegelzeit ja überhaupt nicht widerspiegelt.
Ja, überhaupt nicht. Und das ist ja bei den meisten jungen Spielern so das Problem, dass die beim HSV relativ wenig bis gar keine Einsatzzeit bekommen. Aber man sieht es ja auch bei anderen Mannschaften.
Das kann funktionieren.
Ich jetzt mal Finn Jeltsch, okay, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber kann es funktionieren, ja?
Ja.
Wirfst ihn rein in die Innenverteidigerposition.
Guck mal Nürnberg. Guck mal
Schalke. Wahnsinnsspiel. Jetzt hat auch wieder, genau, das ist halt das Ding. Ja. Du musst halt einfach mal dich trauen. Und du hast die Alternativen. Deswegen denke ich, dass man das auch langsam auch machen muss. Also, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, wo auch kein Weg dran vorbei führt, ist der nächste Spieltag. Da kommen die Wiesbadener nach Hamburg. Ich denke mit Freude an die Hinrunde, als wir da zusammen waren. Liebe Grüße auch an der Stelle an Anil Chadai und Arne und die ganze Bande hier. Grüße an alle. Und ja, gibt's außer der Revanche vielleicht, beziehungsweise es war ja ein Unentschieden am Ende, aber gibt's da noch Spiele, die du besonders interessant findest?
Ehrlich gesagt finde ich Hertha Schalke sehr, sehr interessant.
Einfach.
Die beiden Absteiger aus der Bundesliga.
Ja.
Das ist für mich ein spannendes Spiel, weil Schalke jetzt gerade ein bisschen im Aufwärtstrend ist und Hertha irgendwo im Nirgendwo steckt, könnte das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel werden.
Ja.
Ansonsten natürlich Kaiserslautern Woche für Woche sehr, sehr interessant. Und für mich auch sehr, sehr interessant, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so eine krasse Partie ist vielleicht oder so ein Leckerbissen, ist Elversberg gegen Holstein Kiel. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie jetzt Kiel das nächste Spiel angeht.
Ja.
Weil das wird sich auch zeigen, wie stabil die sind. Und auch, ob diese Sander-Nachricht da irgendwas hinterlassen hat.
Ich bin bei deinen Aussagen komplett bei dir. Bin noch ein bisschen verwundert, dass du hier beim Ausblick, du hast ja heute, möchte ich auch mal loben, bei unserer Hörerschaft, die Folge super vorbereitet. Und hier in der Folgenvorbereitung im Dokument sind auf einmal noch so die Tippquoten mit dabei. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Ich lasse es jetzt.
Die habe ich extra drin gelassen.
Ja, ich lasse es jetzt aber einfach mal so stehen. Denke, bei den Spielen, wo es eigentlich in jedem
Spiel geht. Wie kannst du das denn so stehen lassen? Es gibt doch bestimmt unter den Zuhörern mindestens 5 bis 10 Leute, die jedes Wochenende einen Wettschein machen. Komm, hau mal deine 3 Tipps raus. Was hast du denn für Quoten im Kopf, Junge?
3 Quoten.
Komm, wenn wir schon dabei sind.
Komm, jetzt aus Bauchgefühl, das soll ja bekanntlich am besten sein, wenn ich es mir angucke, würde ich von Düsseldorf auswärts mitnehmen, 1,9er Quote. Elversberg-Holstein-Kiel über 2,5 und dann nehmen wir noch mit Karlsruhe gegen Magdeburg, Handicap-Sieg für Karlsruhe.
Boah, okay, gut, dann würde ich mal sagen, hoffen wir, dass du recht behältst und dass die Leute, ja, vielleicht... Nee, ich will keinen zu tippen animieren, alles gut, wir beenden die Folge.
Besonders nicht, wenn ich das vorsage, das könnt ihr vergessen, dass da was bei rumkommt.
Ja, richtig, so machen wir es. Am besten lassen wir es jetzt hiermit sein und wir bedanken uns natürlich bei jedem Zuhörer, der bis hierhin dabei war. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast natürlich mit 5 Sterne bewertet, wenn ihr uns auf Instagram folgt und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, laufen lassen.